in angemessener
Zeit. Er hat schon mal ein Interview mit mir gemacht. Dann kommt er irgendwann nicht mehr zum Wort, wenn ich erstmal anfange.
Meine CD Release in Nordfriesland ist ausgefallen, war schon ausverkauft. Das war natürlich unglaublich hart.
Geht auch gerade in unserer alten, geliebten Heimat. Da ist der ein oder andere Querdenker unterwegs. Nicht nur dort, sondern überall.
Und sogar so ein bisschen wie ein Publikum, so ein Online-Publikum dadurch erspielt habe.
Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erfahren. Das ist wieder eine XXL-Folge geworden.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet?
Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der rationale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Herzlich willkommen.
Wunderschönen Hallo. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir nehmen schon wieder abends auf. Ach Gott.
Alle, es ist abends, aber das ist ja auch, es ist so früh in der Woche, wer weiß, was alles noch passiert, aber es wird alles gut, denn wir haben heute einen Gast.
Ja, mein Hallo, lieber Gast. Enno. Genau, lieber Thomas, wir schalten jetzt, und das wollte ich schon immer mal sagen, wer in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist, will das gerne mal sagen. Ich hoffe, das stimmt auch im Moment. Enno, wir schalten nach Bonn. Bist du in Bonn?
Ja, das stimmt absolut.
Okay. Schaltung frei. Bonn ist hier. Aha.
Sehr gut. Feuer frei.
Dann sind
Enno
wir.
Kalisch, seines Zeichens selbst ernannter, das hört sich immer so negativ an, aber Gesichtsvermieter, hab ich das so richtig in Erinnerung? Ja, hast du das mal gesagt?
Ich kenne Geschichtenmensch, sagt er auch. Ne?
Geschichtenmensch.
Es ist total schön, dass du dich nicht so streberhaft vorbereitet hast. Das hätte ich auch mega langweilig gefunden.
Ja, genau. Enno, das ist du endlich mal jemand, der es erkennt. Der geht 5 Minuten vorher rein und dann liest er mal im Internet deinen Wikipedia-Eintrag und das war's.
Oh, der ist eh nicht von mir, das stimmt eh nur die Hälfte.
Der ist nicht von dir, wollte ich gerade fragen. Aber wir wollen jetzt Enno mal richtig seriös vorstellen. Thomas, sag doch noch mal was zu Thomas.
Ja,
Bestseller-Autor.
Das war jetzt die erste Lüge.
Enno, stell dich doch mal selber vor. Machen wir es doch einfach so.
Hast es eigentlich alles schon sehr viel genannt. Also ich nenne mich selber, weil es irgendwie passt. Interessanterweise in der Corona-Zeit habe ich mir das so entdeckt. Ich nenne mich jetzt Geschichtenmensch. Das ist so der Überbegriff für Gesichtsvermieter, für Film und Fernsehen. Ich verleihe meine Stimme Hörspielen und Hörbüchern. Und ich improvisiere auf der Bühne Geschichten und Songs. Ich schreibe auch Bücher und CDs, aber eigentlich Geschichtenmensch trifft es ganz gut. Ich liebe Geschichten.
Und du weißt ja, lieber Enno, der Thomas ist halt sehr auf dem Boulevard zu Hause. Deswegen müssen wir unsere Hörer, die sozusagen das Boulevard lieben, natürlich auch abholen. Also dich kennt man. Der eine oder andere wird sagen, den kenne ich aus dem Fernsehen. Also mir ist es damals gegangen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ich glaube, es war Mitte der 90er, da warst du noch Schauspielschüler. Da war ich damals mit der Schule in einem Theater in Flensburg und da standst du auf der Bühne. Weißt du noch, was das war?
Du warst in der Schule noch?
Ja, ja, ich weiß, ja, das ist eine alte Geschichte.
Als Praktikant oder was?
Ja, das erzählen wir ein andermal. Aber du, was war das für ein Stück? Was weißt du das noch? Ich weiß nämlich nur, dass ich dich da erkannt habe.
Landestheater Schleswig-Holstein.
Frühlingserwachen
war das.
Da ja, ich glaube, das
Schüler
war Frühlingserwachen.
Lämmermeier gespielt. Das ist aber wirklich lange her. Da war ich noch in der Schauspielschule in Kiel.
Genau. Daran. Also, das war so das erste Mal, dass ich dich da so wahrgenommen habe als Schauspieler. Aber die Menschen draußen, die kennen dich, glaube ich, wenn ich jetzt mal das als erstes sagen darf, weil, wie gesagt, Thomas und das Boulevard, Alarm für Cobra 11 hast du mitgespielt. Du hast natürlich im Tatort mitgespielt. Du hast, ich meine auch, da habe ich dich gesehen bei Pastewka.
Ja.
Und du hast, was ich ganz toll fand, das war, glaube ich, das Team. Und dann waren noch viele andere Fernsehrollen. Ne? Also erzähl mal, Fernsehen, Kino ist auch ein Teil dessen, was du machst.
Ja. Ja. Ein guter Teil meiner Arbeit ist, für Film und Fernsehen zu drehen.
Ist das für dich, weil du ja immer gerne das so sagst, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ist das so eine Sache in erster Linie Broterwerb oder ist das auch, ist das auch ein Herzensding für dich, zu drehen?
Sowohl als auch. Also ich habe ja das Glück, dass ich wirklich alles ganz gerne mache, was ich tue. dass nichts dabei ist, dass man so, oh, das muss nur sein wegen des Geldes und ist ja auch alles nicht so einfach und so. Da ist zum Glück nichts dabei. Also mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Das hat alles seinen Reiz. Also wenn ich wirklich mal ein Jahr nur drehen würde oder nur sprechen oder nur auf der Bühne stehen würde, würde ich jetzt nicht übermäßig leiden, weil das gefällt mir alles sehr gut. Wobei die Mischung ist für mich das Schönste, von allem etwas machen zu können. Ich lerne vom einen für das andere und nehme vom einen für das andere was mit.
Du warst ja auch bei den letzten Folgen der Lindenstraße dabei, hast also Fernsehgeschichte sozusagen mitgeschrieben. Aber ich weiß, dass du ja eben mehr bist als dieser, wie du sagst, Gesichtsvermieter oder sondern du bist halt ein Künstler, der ganz, ganz viele andere Sachen macht. Und du bist ja auch ein bisschen traurig, glaube ich, gerade. Was heißt traurig, bist du jetzt nicht, aber du hattest ja einige schöne Auftritte, die du absagen musstest, schöne Projekte, die laufen. Du hättest in unserer aller alten Heimat, kann man ruhig sagen, Nordfriesland, schöne Auftritte gehabt. Ja, gerade diese ganze Corona-Nummer, was macht das mit dir als Künstler?
Also wir haben ja, wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, wir haben ja dieses...
Ah, ein Flensburg.
Guck mal, genau. Enno trinkt heute einen Flensburger, wie wir uns schwer sehen können, einen Flensburger Pilsner.
Habe ich extra Andreas für euch geholt, Weizen. Weil wir alte nordfriesische Freunde sind.
Richtig, und ich trinke als einziger einen Wein zum Frühschoppen, aber zum Frühschoppen kann man ja eigentlich alles trinken, weil das der unseren Gast... Enno haben wir uns, ihr merkt es schon, wir kennen Enno beide ein bisschen länger und näher. Unser Gast hat ja auch mit dem aktuellen Thema so Alarmstufe Rot zu tun, nämlich was macht so ein Lockdown mit dem Künstler überhaupt? Freie Künstler haben seit März sozusagen nicht mehr viel in der Milch zu krümeln, zumindest was die Auftritte anbelangt. Und deshalb haben wir gesagt, wir holen uns mal jemanden her, der schon sehr lange im Geschäft ist und dementsprechend haben wir Enno da und die erste Runde lautet dann eben, Enno, was macht so ein Lockdown mit einem Künstler beziehungsweise mit dir? Oder kennst du vielleicht auch noch andere Künstler, die da, von denen du Geschichten gehört hast, die
oh, es ja.
hier wert sind, in aller Kürze
viele.
Erzählt zu werden? Ja, aber nicht zu lang bitte, aber in angemessener Zeit.
Er hat schon mal ein Interview mit mir gemacht, dann kommt er irgendwann nicht mehr zum Wort, wenn ich erstmal anfange. Das Lustige war, das ist eine schöne Antwort gerade, während ihr das so schön erzählt und gefragt habt und ich mich über euch gefreut habe, da kam so eingeblendet, ne, wenn man eine Mail kriegt, dann sieht man das ja immer auf dem Handy. Da war irgendwas mit Kreditanfrage. Ihr Autokredit. Das trifft es ganz gut, weil ich will Kredit aufnehmen, um einen Bus zu kaufen, Geschichten, den Geschichtenfinderbus. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Natürlich seht ihr das ja richtig, ist auch in aller Munde. Bühnenauftritte sind schlichtweg nicht möglich. Und Dres hat es ja auch schon richtig gesagt, meine Tournee mit vielen sehr schönen Auftritten für die Kinder- und Jugendbuchwochen Schleswig-Holstein. Also ich habe ja nicht nur Erwachsenenprogramm, ich habe auch ein Kinderprogramm mit improvisierten Geschichten seit sehr vielen Jahren, von dem ich auch zum gewissen Teil lebe, was auch sehr gut läuft und mir wahnsinnig Spaß macht. Ist komplett ausgefallen, also meine CD-Release in Nordfriesland ist ausgefallen, war schon ausverkauft. Das war natürlich unglaublich hart. Ich hatte mich so auf den Norden gefreut, ich hatte mich so auf die Tournee gefreut. Natürlich ist das auch erstmal ein finanzieller Verlust, ist ja klar. Aber ich bin jetzt natürlich speziell in einer etwas besseren Lage als andere, dass ich so breit aufgestellt bin. Das heißt, ich bin hier sozusagen wirklich, oh, vielleicht bricht das alles zusammen, in einer Sprecherkabine. Das sind die Wände meiner Sprecherkabine, meiner mobilen. Mhm. Also ich habe auch ein kleines Studio in Königswinter und hier in Bonn eine Sprecherkabine. Ich kann also auch für Rundfunk arbeiten. Das heißt, ich habe für Deutschlandfunk ein Feature gesprochen. Ich habe so Voice-Overs gesprochen. Jetzt heute habe ich hier gerade, hier ist noch der Text, eine Parodie für Radio, für Werbungen gesprochen, die ich sehr, sehr lustig fand, für den Matthias Klimsch. Also es ist nicht, dass ich nichts tun kann. Und weil ich ja ohnehin jeden Tag, das kann man als Krankheit sehen, je nachdem, wo man sich bewegt, oder eben als etwas, was man auch zu seinem Beruf machen kann. Ich schreibe ohnehin Songs und Geschichten jeden Tag. Ja? Und dann habe ich mir irgendwann am ersten Teil des Lockdowns gedacht, gut, dann machst du jetzt mal all das, wozu du sonst nicht gekommen bist. Ich habe meine erste CD rausgebracht, was sein soll. Ich habe Glückwunsch.
Abends, stimmt, du hast sie sogar erworben. Mehrfach, danke dir, war mich sehr gefreut.
Und ich habe abends häufiger mal gestreamt. Ja, ist ja umstritten, weil man ja sozusagen ja, Kunst zur Verfügung stellt, ist auch unter Künstlern zum Teil sehr umstritten. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich sowieso mache. Also, und ich freue mich, wenn ich Kontakt zum Publikum habe, Publikum halte und sogar so ein bisschen mehr ein Publikum, so ein Online-Publikum dadurch erspielt habe. Und ich habe immer viel Gitarre gespielt und auf einmal liefen die Finger wieder. Also bin ich ins Studio und habe diese CD aufgenommen. Und die habe ich dann angeboten und weil ich ja auch so ein paar Auftritte hatte, also sogar so offizielle Online-Konzerte teilgenommen habe und mich dann in die Technik reinfuchsen musste, was auch nicht so ohne war. Dadurch hatte ich dann auch, natürlich kannst du davon leben, nicht leben, aber hatte auch ein paar Einnahmen und immer was zu tun. Ja? Ich habe meine neue Website gestaltet, die hat mir auch schon Einnahmen gebracht, weil ich wirklich mir mal Zeit nehmen konnte, eben Geschichtenfinder, Geschichtenmensch, Enno Kalisch so auszugestalten, dass ich das Gefühl habe, es ist weder ein Gebrauchtwarenladen, das mache ich auch noch und Ikebana auch noch und ich kann auch zur Not eine Massage, wenn ich nicht gerade Gicht habe, den Darm. Ne? Das nun nicht, sondern das sozusagen als Vielfalt ein und derselben Person, Künstlerpersönlichkeit sichtbar hab machen können. Das ist ganz spannend. Sehr schön. Also und also dann noch ein paar andere Geschichten. Also ich habe sozusagen wie Straßenmusik manchmal einfach hier PayPal hingeschrieben, da haben Leute, weil sie das unterstützen wollten, also ich unterstelle ihnen mal, dass es nicht nur aus Mitleid war, sondern weil sie möchten auch gerne, weil sie sich an diesen Dingen freuen, einen unterstützen.
Also tatsächlich mal auf enokalisch.de in einem Wort, das packen wir auch natürlich in die Shownotes. Ja. Das ist ja,
also lange Rede, kurzer Sinn, dieses und noch weitere Projekte, die ich jetzt, weil ihr auch ins zu Wort kommen sollt, noch nicht aus, noch nicht, jetzt noch nicht alles ausschmücke, aber gibt es noch mehr Projekte, die ich eben auch online tue, plus die Sprechersachen, also und weiter schreibe, meine Geschichten schreibe, da sind ein paar Sachen auch jetzt schon wieder in Arbeit.
Also da ist viel, viel unterwegs und du hast es aber ja miterlebt und wir sind ja auch, kommunizieren ja auch über die sozialen Medien miteinander. Und du siehst ja auch, was da teilweise abgeht, auch gerade in unserer alten, geliebten Heimat, dass da ist der ein oder andere Querdenker unterwegs, nicht nur dort, sondern überall. Hast du das in der Szene auch erlebt? Weil da sind ja viele tatsächlich von heute auf morgen ohne Einkünfte da. Da ist es wirklich ganz, ganz schwierig, wenn man nicht gerade, ja, so wie du vielleicht multimedial aufgestellt ist und verschiedene Sachen machst. Erlebst du das? Ist das mehr geworden oder ist das vielleicht etwas, was wir nur sehen, weil wir ja Social Media gucken und ist das gar nicht so schlimm, diese Verrückten?
Du meinst jetzt unter Künstlern oder wie? Oder?
Ja, unter Künstlern oder überhaupt, also mit Menschen, die du erlebst in deinem Umfeld.
Ja, du springst aber in den Themen, Alter. Ja,
ja,
ja, ja, klar. Liegt ja ganz, ganz auf der Hand. Also ich habe es natürlich zunächst unter meinen Kollegen und so wahrgenommen, aber da sind häufig Menschen dabei, die eigentlich jetzt nicht total abdriften in irgendwas. Also da gab es eben schon ein paar Diskussionen auch, also um dieses Streamen zum Beispiel. Ich selber hatte mich auch eine Zeit lang engagiert. Dieses Wort systemrelevant finde ich zum Beispiel schwierig, weil systemrelevant ist ja erfunden worden für Leute, die trotz der Pandemie, die in der ersten Phase niemand einschätzen konnte, arbeiten gehen mussten. Und wenn wir Künstler sagen, wir sind systemrelevant, dann stimmt das insofern ja nicht. Wir sind trotzdem sehr wichtig. Wir sind auch gesellschaftsrelevant, aber nicht systemrelevant. Also in dieser Art Diskurse habe ich mich schon bemüht, weil es ja auch sozusagen mein eigenes Umfeld betrifft.
Und aber hast du denn das Gefühl, dass da zu wenig
Lobby ist? Und ansonsten ist natürlich die Radikalisierung da. Ich meine, die Menschen sind nicht gewohnt, loszulassen. Ihre Sterblichkeit, ihre Endlichkeit, ihre Verantwortung für andere, ein Dilemma auszuhalten, das sind wir schlichtweg nicht gewohnt. Natürlich merkst du das, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, wo sich nur, also wo sich Skandale sehr, sehr stark fortpflanzen und vermehren, das ist ja allseits bekannt, ja, aber Aussagen, ausgewogene Aussagen, Aussagen, wo man sich nicht drüber aufregt, eben ewig lange brauchen, um sich zu verbreiten. Natürlich ist das ein Durchlauferhitzer für das Ganze. Aber war die Flüchtlingsfrage damals auch, jetzt ist es halt Corona.
Ja, ja. Aber dich beobachte ich da halt immer so auch als Stimme der Vernunft, der auch immer wieder nicht müde wird, nochmal zu kommentieren, Leute, vernünftig bleiben, denkt nochmal drüber nach, guckt mal, hört mal die beiden Seiten und natürlich ist Kritik erlaubt, aber eben nicht, wenn man jetzt irgendwie Blödsinn labert. Wirst du da auch manchmal müde oder sagst du, nee, komm, das lohnt sich auf jeden Fall da weiterzumachen?
Das ist ein langer Prozess. Also ich habe mich am Anfang in jede Diskussion reingeschmissen, das ist jetzt auch schon fast Jahre her. Mhm. Ja. Ja. Und dann macht man seine Erfahrung und jetzt entscheide ich einfach aus dem Bauch raus und auch wer ist es und wie tritt man mir entgegen und auch in welcher Stimmung bin ich, ja? Ob ich da kämpferisch mich beteilige, ob ich mich einfach raushalte oder einfach sage, was für ein Mobbing-Tratsch, ja, bringt ja gar nichts. Das ist immer sehr unterschiedlich. Also ist insofern ein bisschen meine Spezialität, als dass ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe und auch durch die Zusammenarbeit mit einem philosophischen Praktiker, bei dem ich auch ein Programm habe, so ein kleines System mir erstellt habe, mit dem ich unter anderem Lokalpolitiker oder auch Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelegentlich berate. Also ich dränge mich nicht auf, ich nehme auch kein Geld dafür. Aber woran erkennt man Diskurs und Diskurserweiterung? Diskursverweigerung. Das ist so ein bisschen mein Spezialthema, wo ich auch schon auch in der Öffentlichkeit sozusagen in Erscheinung getreten bin, weil ich wichtig finde, dass wir wieder lernen, Diskurs zu führen. Und was ist das überhaupt? Weil ich glaube, ich als Geschichtenmensch, der ja auch viel Geschichten improvisiert, habe vielleicht es leichter, sowas zu erkennen, dass die Konstruktion von Wirklichkeit bei Facebook zum Beispiel überhaupt oft gar nicht gelingen kann. Man weiß überhaupt nicht den Rahmen, wie was gemeint ist. Und das, was sich am Ende durchsetzt, ist irgendeine Form von, man regt sich auf, also auch wenn man ja von dem ganzen Scheiß überfordert ist, ja, von der ganzen Masse, diese Massen an Stimmen, irgendwann kotzen sich nur noch alle aus, ja. Also, dass man Diskursfähigkeiten, Diskursverweigerung objektiv erkennt an bestimmten Kriterien. Da durfte ich schon ein paar Menschen aus dem Rundfunk oder aus Lokalpolitiker unterstützen, worüber ich mich auch sehr freue. Das ist so mein kleiner persönlicher Teil, den ich beitrage. In der Öffentlichkeit eigentlich eher weniger, weil du hast ja oft nicht die Gelegenheit, die Menschen wirklich zu erreichen. Es gibt aber immer wieder auch tolle Ausnahmen, wo ich zum Beispiel auch Leute, die sich als AfD-Wähler erstmal positioniert haben, in einen guten Diskurs kommen. Es gibt auch solche Ausnahmen.
Interessant.
Thomas, willst du weitermachen? Oder? Ja.
Ja, ich wollte, also genau, und das ist ja im Grunde dieses Alarmstufe Rot, also Künstler schließen sich zusammen, da unter Alarmstufe Rot verbergen sich ja mehrere Verbände, die ja auch schon groß sind unter der Veranstaltungsbranche, und am untersten Kette, am untersten Ende dieser Kette steht der freie Künstler. Ist das also, und auf der einen Seite sagt man natürlich klar, okay, der Staat muss uns irgendwie helfen, weil wir können nicht auftreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so gedacht, wenn man sagt, okay, ich bin ein freier Künstler, ich bin unabhängig und muss dann eben auch leider damit leben, dass es eine Pandemie gibt. Das ist jetzt mal so eine Theorie, die wir aufgestellt haben, oder so eine These, die wir aufgestellt haben. Also auf der einen Seite die freie und unabhängige Entscheidung, Künstler zu sein, und auf der anderen Seite zu sagen, aber trotzdem will ich Hilfe vom Staat. Siehst du das so, dass das korrekt ist, oder siehst du das anders?
Ich bin Bürger dieses Landes. Ich bin demokratischer Wähler. Ich bin Steuerzahler. Und was ja ganz offensichtlich am Anfang der Pandemie herauskam, ist, dass die Verantwortlichen zum Teil gar nicht genau wissen oder dass es gar keine Regelungen gibt, geschweige denn überhaupt Instrumente, dass die das erfasst haben, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen und wie viele das sind. Ja, wie viele wir sind, das ist dem Staat zum Teil nicht bewusst gewesen. Also ich finde das sehr gut, dass den Angestellten mit Kurzarbeitergeld geholfen wurde. Ja, ich finde das sehr gut, dass bestimmte Selbstständige, die halt permanent Ausgaben haben, sozusagen an ihren weiterlaufenden Ausgaben nicht erstickt sind. Ja. Das war ja das, was man so landläufig, okay, da gibt es die Selbstständigen, ja, die leben ja so und so. Aber ich glaube, diese große Menge an Solo-Selbstständigen, das sind nicht nur Künstler, auch Gastronomen, auch Masseure und so weiter, ja. Wir können von heute auf morgen nicht arbeiten und sind de facto auf Hartz IV verwiesen worden, und nicht mal das funktioniert. Also, ja, solange du 5.000 Euro Rücklagen hast, man, jeder Künstler, der macht ja Rücklagen fürs Alter.
Ja,
weil jeder nicht von einer normalen Rente leben. Also du bist quasi dazu gezwungen, dadurch, dass die Maßnahmen ja auch nicht ankamen, schlichtweg bei uns. Es gab keine Maßnahmen, deine Rente zu verhökern, oder wenn du totale Armut bist, dann kannst du dieses deprimierende unterm Existenzminimum Leben auf einmal haben. Und du warst vorher, ich meine, ich selber bin seit 2001 lebe ich von meiner selbstständigen Arbeit. Also ja, ich kenne Leute, das sind Unternehmer, das sind wirklich gewiefte Rechner, die Menschen ernähren, die Familien ernähren und so weiter, und die stehen auf einmal alle vor dem Nichts, weil es wirklich, glaube ich, kein Bewusstsein und kein Instrument gab. Es ändert sich gerade, unter anderem durch diese Aktion Alarmstufe Rot. Es sind Dinge in Bewegung, aber sehr, sehr langsam. Bisher, das ist wirklich kein Meckern oder sonst irgendwas, bisher sind die Hilfen definitiv schlichtweg nicht angekommen. Du verhungerst am langen Arm und du hast eben nicht wie die Angestellten das Kurzarbeitergeld und solche Geschichten. Es gibt kein Instrument, das dich vor dem totalen sozialen Absturz bewahrt. Und das ist schon dramatisch und das ist auch unfair. Und dann dieses Gelaber mit dem freier Künstler unterstützen. Also, hallo, wir sind Erwachsene, oder wir verdienen unsere Kohle und dann halt mit der Kunst. Mein Gott, was soll das? Ich finde das eine spießige Diskussion.
Ja, ich glaube, das, also die Thesen haben ja Thomas und ich auch zusammengeschrieben. Ich will das nur kurz, aber einfach nur mal, ich habe genau verstanden, was du gemeint hast. Ich habe das, also ich finde das Argument auch sehr richtig und schön zu sagen, ich bin Bürger dieses Landes und ich bin Steuerzahler und damit Teil der Gesellschaft. Ne, es gibt nur, damit meine ich die jetzt gar nicht persönlich, so manchmal so Tendenzen und das muss jetzt auch gar nicht auf Künstler jetzt allein zugespitzt sein, aber viele sagen, ja, ich bin frei, ich will sozusagen Gewinne machen, das sind dann manchmal auch Unternehmer, die sagen, Mensch, ich trage das Risiko und will dann aber, wenn es sein muss, auch Millionen verdienen und will was davon haben. Und der Staat soll sich so wenig wie möglich einmischen. Ja? Und manchmal kommt so rüber, nicht von dir, da bist du jetzt überhaupt nicht gemeint, das ist aber einfach nur so eine, so für mich so, was ich sehe, dass viele sagen, der blöde Staat soll mich in Ruhe lassen. Aber in dem Moment, wo so etwas passiert, da wird, schreien alle nach dem Staat oder sehr viele. Und das könnte ja auch problematisch werden, weil wir wissen ja noch überhaupt nicht, was, wenn irgendwann diese Rechnung bezahlt werden muss. Weil wir mit Kurzarbeit, das sind die Angestellten, aber da werden die Unternehmer dann gestützt, was ja auch alles richtig ist. Ich will das gar nicht kritisieren, das ist jetzt überhaupt kein Angriff auf niemanden, aber es ist, irgendwann müssen wir es ja alle bezahlen, oder?
Naja, aber es wäre ja gut, wenn die Unterstützung, solange sie noch da ist, gerecht verteilt wird. Du kannst ja nicht sagen, wir haben abseits des Staatsgeldes, ich zahle doch Steuern. Ich mache jedes Jahr meine Steuererklärung. Also für mich kannst du ja nie sagen, ich lebe abseits des Staates.
Viele zahlen ja auch gar nicht in die Sozialkassen rein oder sowas zum Beispiel. Ne?
Ich zahle in die Sozialkassen, natürlich.
Du zahlst rein, ja klar.
Ja, klar. Du bist ja wahrscheinlich in der Steuer. Ja. Ich hab jedes Jahr meine Steuererklärung. Ja? Und zum Beispiel über die Künstlersozialkasse zahlst du zwar etwas weniger, weil der Staat das teilweise unterstützt, aber du zahlst ja trotzdem die ganzen. Und wenn nicht, dann wäre ich halt wie ein freier Unternehmer, der eben eine Schweinekohle für seine private Krankenkasse zahlen muss und das über Einnahmen generieren muss, der dann aber auch das Risiko trägt. Also was ja schon ist, dass wenn du nicht arbeiten kannst, wenn Leute nicht arbeiten können und dann bestimmte Bevölkerungsteile werden unterstützt und andere nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Und das ist auch ein sehr konkreter Grund für sehr konkreten Ärger. Und da müssen wir auf die Straße gehen. Und Alarmstufe Rot hat ja genau das angemerkt. Also, dass es Menschen gibt, die diese ganzen komplizierten Bedingungen, wenn du freier Künstler bist, nur mal als Beispiel,
Klar, ich sehe es auch so.
Ich sag mal, jetzt speziell mein Beispiel. Ich drehe nicht genug Tage, um Arbeitslosengeld bekommen zu können. Weil dafür musst du sau viel drehen. Ja? Mhm. Aber wenn ich drehe, muss ich auf Steuerkarte. Ich bin in Deutschland dazu gezwungen, von Staats wegen. So. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel im letzten Jahr mehr gedreht habe, und jetzt sagen Sie, ja, wie viel selbstständige Tätigkeit haben Sie denn Einbußen? Ich komme nirgendwo auf die Prozente. Ja, also Überbrückungshilfe kriege ich auch nicht. Das meine ich ja. Und es gibt viele, die so leben. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen, wo du einfach durch sämtliche Siebe fällst, weil die erstens viel zu kompliziert, zu komplex und zu unpassend sind. Ja, du lässt Leute einfach am langen Arm verhungern. Und
meinst du denn, da fehlt auch die Lobby für die Künstler?
Bisher ja. Oder? Wir haben auch bisher keine Lobby gebildet, weil jeder für sich selber so, die Veranstaltungstechniker haben ihre eigene Gewerkschaft und die, dann ist man so ein bisschen im Verdi. Also die Gewerkschaften in Deutschland sind ja sehr, sehr schwach. Zum Beispiel bei den Künstlern. Es gibt die Filmschauspieler, die machen wirklich tolle Arbeit, ja, der BFFS, der die Filmschauspieler vertritt. Aber die musst du auch erstmal alle koordiniert kriegen. Im Grunde denke ich, eigentlich sollten alle Selbstständigen mal sich bewusst sein, was sie für eine starke Lobby sind. Wir sind nicht nur 5.000 Menschen, wir sind 5.000 Wähler. erwachsene Wähler, Verdiener, ja, 5 Millionen.
Wollte ich gerade sagen, ich dachte, wenn man so wenig Künstler sind, wir doch auch
Millionen
nicht.
Sind wir. 5 Millionen. Und ja, wenn wir mal jetzt sagen würden, ja, okay, dann wählen wir mal alle, die das verbockt haben, ab. Dann sieht es aber schlecht aus. Ja? Ja. Wir sollten uns dessen mal bewusst sein, dass wir eigentlich eine starke Lobby haben könnten, wenn wir uns da besser organisieren würden. Und das passierte vielleicht durch Corona, wer weiß.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, sowas ja da mehr Solidarität zu zeigen, weil im Moment ist es ja so, vom Künstler, ob das jetzt der Comedian ist oder der Sänger oder die Musiker, es sind ja alles Einzelkämpfer und so haben die sich auch bisher, glaube ich, oft gesehen. Ne?
Ja.
Zu sagen, ja, ich mache mein Ding, Punkt. Ne? Und das könnte, vielleicht ist da tatsächlich jetzt so ein Zusammenhalt, der da entsteht, zu sagen, hey, wir sind, ne, und das glaube ich mit dieser Aktion, wie kann man es nennen, also mit dieser Bewegung, Alarmstufe Rot, passiert da vielleicht gerade ganz viel. Vielleicht auch zum Guten.
Ja, gezwungenermaßen.
Ja, ja.
Wenn du nichts mehr auf dem Konto hast, die Miete nicht mehr zahlen kannst, da spätestens dann bist du auf einmal politisiert.
Naja, aber diese, also da möchte ich auch gerne, also ich, bei Enno weiß ich ja, oder Enno, von dir weiß ich ja, du bist eben auch jemand, der trotzdem ja, also der gerade sagt, der packt dann an und sagt, okay, du hast ja vorhin auch Dinge genannt, die du getan hast, die du sowieso machst und sagst, okay, ich mache etwas, ich gehe raus und mache etwas. Und es gibt sicherlich welche, die machen das nicht, aber diese Situation, Miete nicht zahlen können und kein Geld auf dem Konto und keine Einkünfte, die hatte ich auch mal in meinem Leben, aber vor Corona. Da hatte ich keine Lobby. Ich war Einzelunternehmer, habe gemacht und gemacht und gemacht und habe es mal ebenso gerade geschafft, meine Familie über Wasser zu halten. Aber da konnte ich eben keine Hilfen in Anspruch nehmen. Also es gab keine Lobby für mich, die gesagt hat, Mensch, das ist aber ein armer Tropf, dem geben wir jetzt mal irgendwie Geld.
Da war es aber dein unternehmerisches Risiko. Das war ja dann keine Pandemie, die dich dazu gezwungen hat.
Hier wurde ja auch die Arbeit
nicht verboten. Weil es ein hartes Leben ist und weil es viel Risiko ist und ein umkämpfter Markt und sowas, ja. Das ist ja noch was anderes. Mhm. Dazu, du kannst dich ja entscheiden, einen anderen Job dann zu machen, theoretisch, ja. Das ist ja nicht sozusagen,
ja,
das Geschäft läuft eigentlich und auf einmal geht es nicht mehr wegen Pandemie und es sind
damit sind wir ja eben dann auch schon beim nächsten Punkt. Also das kann ja, es gibt ja auch jetzt krisensichere Jobs, was weiß ich, Masken zusammennähen in der Fabrik oder so, der das ist auch jedem Künstler freigestellt.
Könnte aber auch temporär nur sein, muss man aufpassen, ob man da jetzt eine Fabrik gründet. Ne?
Ja, genau. Nein, aber das wäre ja durchaus eben auch möglich, dann zu sagen. Also ich meine, ich war ja im weitesten Sinne war ich ja auch Künstler, aber verstehst du, worauf ich hinaus will?
Klar kann
ich. Ja, ich glaube nur,
um das kurz das mal, weil machen, ich das jetzt. Aber es ist ja ein Massenphänomen. Also es hat ja nichts damit zu tun, dass ich vielleicht nicht auf dem Markt gefragt bin, sondern es hat ja was damit zu tun, dass ich wegen der Pandemie nicht arbeiten kann. Andere auch nicht, die bekommen die Unterstützung und wir nicht. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ich finde nicht, dass man das vergleichen kann. Ich habe auch schon viele Zeiten gehabt, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und musste mir was Neues einfallen lassen. Also das kenne ich genau eben. Wie du.
Ja, das
also,
meine ich ja.
Und da habe ich mir auch nicht helfen lassen. Da habe ich mir selbst den Hahn aus der Scheiße gezogen.
Genau.
Das bin ich gewohnt als Selbstständiger seit 2001. Darum geht es ja nicht. Ich lasse mir immer was einfallen. Insofern.
Eben, das meine ich ja. Das habe ich ja nichts anderes habe ich ja gesagt.
Also was ist ein bisschen, was manchmal ein bisschen komisch ist und die in der Künstlerschaft abdriften, das sind gar nicht so viele, auf jeden Fall die ich kenne nicht, ist die dann behaupten, ja, der Staat würde ihnen jetzt verbieten, Künstler zu sein. Das finde ich albern. Das heißt, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Du bist Künstler, weil du morgens aufstehst, du kannst Kunst machen jederzeit. Du hast Probleme, deinen Lebensunterhalt zu verdienen und das ist ja auch schwierig genug, ja. Und da müssen wir uns einsetzen und so, und das ist scheiße. Aber ey, Künstler sein, bin ich erst ein Künstler, wenn ich auftrete, oder was? Also.
Aber um einfach mal, ich weiß jetzt nicht, Thomas, hast du die dritte These damit eingeleitet, ja, im Grunde, ne? Wenn man
genau. Die dritte und letzte These.
Okay.
Also willst du, Thomas? Entschuldigung.
Nee, mach du mal, Andreas, mach du mal.
Also letztendlich, Enno, wir haben jetzt ja drüber gesprochen, zu sagen, du hast dich so entschieden und du jammerst ja auch überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil.
Ich liebe meinen Beruf, ist eine geile Berufswahl.
Du liebst deinen Beruf und deswegen ist vielleicht die dritte These auch gar nicht mehr so gut. Sorry. Aber manchmal, wir wissen ja, wer dein Papa war, den Thomas und ich auch kennen natürlich, der war nicht nur Bürgermeister im wunderschönen Rodenes, der war halt auch Lehrer. Damit Beamter, Gab es für dich auch schon mal, nicht jetzt wegen der Pandemie, aber vielleicht auch vorher, wo du ja auch mal Höhen und Tiefen hattest, dann zu sagen, Mensch, Enno, alles schön und gut mit der Kunst, das macht ja auch Spaß, aber ach, warum bin ich nicht auch schön Beamter geworden und habe ein anderes geregeltes Leben? Gab es das mal für dich, zu sagen, Mensch, so wie der Papa das hatte, wäre das vielleicht auch was für mich?
Der hatte auch so viel Ängste um Geld, das war ein Kriegskind.
Ja.
Ängste liegen im Herzen.
Okay.
Das ist einfach so. Mein Vater, der, wenn der Kaffee gekauft hat, dann hat er immer bei Aldi 12 Kilo auf einmal gekauft. Ja, weil der im Hunger aufgewachsen ist. Also, ob das einen nur angstfreier macht, weißt du? Ich wage daran zu zweifeln. Und ansonsten, ja, natürlich gab es Momente, wo ich gesagt habe, oder jetzt habe ich auch überlegt, mich mal beim Deutschlandfunk zu bewerben als fester Sprecher und so zumindest. Ich träume schon von so Sachen, die Spaß machen, eine gewisse Regelmäßigkeit haben, aber dann auch noch genug Raum für anderes lassen. Das hatte ich zeitweise. Also es gab einen Auftraggeber, wo ich wo ich Texte eingesprochen habe in Teleprompter. Das war sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Gesetzestexte, die Supermarktleiter verstehen sollten. Also da brauchtest du einen Schauspieler, Filmschauspieler, der sich da bewegen konnte und Sprecher. Und das war echt handwerklich anspruchsvoll. Anspruchsvollste Job meines Lebens. Texte so zu sprechen, als würden sie Sinn machen. Übrigens, Auftraggeber waren Liebele.
No.
Ja, ich kam zum Casting, wir sagten Moin. Und dann war die Sache klar. Markus, come back. Comeback Film.
Aber das war dann ja vermutlich ja nicht so diese kreative Leistung, das war dann eher natürlich eine handwerkliche Leistung,
weil sowohl du
dann
als auch
gehen musstest.
Das kann ich nicht so trennen.
Und
da hatte ich jedenfalls super Einnahmen, mehr, also ein, zwei Mal im Monat mindestens bin ich hingefahren, da konnte ich, so das war natürlich schön, wenn du sowas hast, aber so ein Beamtenjob, ich kann so viele Sachen da nicht machen, die mir wichtig sind und ich hätte so viel weniger Zeit zum Beispiel für meine Tochter, kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Nö, das klingt also sehr schlüssig.
Ja.
Wie ist es denn mit Hörbüchern? Ist das auch etwas, wo du dich schon mal herangewagt hast? Also das ist ja im Grunde auch ein Thema für einen Sprecher, oder? Und gerade in dieser Zeit
ganz fast normaler perfekt, Teil der Tätigkeiten.
Okay. Wie lange brauchst du für so ein vernünftiges Buch? Wenn du sagst, so, du hast jetzt, nehmen wir mal jetzt so ein ganz einfaches Buch wie die Buddenbrooks hier aus Lübeck, keine Ahnung, 700 Seiten.
Nein, also du kannst reine Lesezeit auf mindestens mal 3 nehmen.
Mal 3,
wenn du schnell
also
bist.
So lange.
Ja.
Okay.
Dann aber es ist auch unterschiedlich, ob du es selber hier in meinem Studio einsprichst oder ob du jemanden hast, der die Technik übernimmt. Das gibt auch noch ein anderes Tempo, ob du eine gute Regie hast und so.
Ne? Da möchte ich dann auch noch mal Werbung machen für Enno, weil ich festgestellt habe, ich komme ja, wir hatten ja schon mal die Folge Motivationstrainer und Leute aus der Branche halten sich ja für multibegabt. Da möchte ich also sagen, wenn du jetzt zuhörst und Redner oder Trainer oder sowas bist, dann lass dein Buch, was du mal geschrieben hast, bitte von Enno einsprechen, weil ein guter Redner zu sein, heißt nicht automatisch auch ein gutes Hörbuch einsprechen zu können. Und ich könnte jetzt Titel nennen, das tue ich aber nicht.
Ich hatte schon mal das Vergnügen.
Gedacht haben, wo die das selbst eingesprochen haben und wo man gesagt hat, okay, das sollte man lieber bleiben lassen. Es gibt Leute, die können das, aber es gibt auch Leute, die können das ganz so gar nicht.
Mhm.
So,
Hudson River, das ist ein Pilot, der die Kunst schwerer Entscheidungen zu treffen. Also das ist sozusagen auch ein Coach und Speaker. Das war viele Jahre her, für den habe ich das gesprochen. Es hat sehr viel Spaß
gemacht. Der das Flugzeug gelandet hat auf dem Hudson River.
Ja.
Ganz genau.
Genau.
Ja, das sehr, sehr gut. Ja, Mensch, dann sind wir so schnell vergeht die Zeit.
Oh.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich weiß das, aber vielleicht haben wir ja auch noch mal ein anderes Thema, ein schöneres Thema vielleicht auch noch.
Ja, also ich würde sagen, Enno kommt auf jeden Fall wieder.
Ich hätte Bock,
wenn er möchte.
Ihr lieben Nordfriesen, guckt mal. Bei Moin Friedrichsland, Moin Heimatland, nee, Moin Lieblingsland. Kennt ihr das? Die Social Media Initiative des Kreises Nordfriesland. Da läuft.
Ja, doch, habe ich
da schon. Da wird was von mir laufen. Dieses Festival ist doch ausgefallen, ja? Kinder- und Jugendbuchwochen.
Ja.
Und da werde ich zu 24 Begriffen eine Weihnachtsgeschichte improvisieren, ein Video erstellen.
Oh, schön.
Und das wird spätestens am 1.12. unter anderem da veröffentlicht, natürlich auf meiner Facebook Seite. Also das ist das, womit ich mich gerade befasse. Also wer möchte, kann bis Freitag noch Begriffe für eine Weihnachtsgeschichte mir schicken. Die gehen mit in die Lostrommel für die 24 Begriffe, aus denen ich die Geschichte baue.
Sehr schön. Das ist doch toll. Packen wir alles in die Shownotes, habe ich mir schon notiert. In diesem Sinne, Enno, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir freuen uns ja immer besonders, wenn wir Gäste haben. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erfahren. Es ist wieder eine XXL-Folge geworden. Oh, aber bei XXL Nordfriesen, bei hohen, hartem Friesengewächs ist das ja auch kein Wunder. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Andreas. Und
bei dir, Thomas.
Ja, genau. Lieber Enno.
Herzlichen Dank, Sinne, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Beim nächsten Mal hören wir noch ein paar Geschichten mehr von dir.
Genau, und Andreas spielt jetzt die Abschlussmusik auf seinen Trommelsticks.
Ich hab sie schon in der Hand.
Tolles Tschüssing. Format, ihr Lieben. Tschüss. Macht weiter so. Hol die Fuchtig.
Danke.